So, hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet seid. Und schön, dass wir gemeinsam Gottes Wort studieren können. Wir möchten gemeinsam ein Anfangsgebet sprechen. Ich lade euch dazu ein, niederzuknien mit mir. Und dann geht es in Offenbarung 13 weiter. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir, ohne dass wir irgendetwas haben, was uns vor dir angenehm machen könnte. Aber mit dem Bewusstsein, dass du alles hast, was wir brauchen. So möchten wir dich bitten, dass du heute unser Lehrer bist. Dass du uns das schenkst und das zeigst, was wir dringend brauchen. Dass wir durch das Studium der Offenbarung näher zu dir gezogen werden, gefestigt werden im Glauben an dich und an dein Wort. Und dass wir vorbereitet werden auch auf die Krisen dieser Zeit. Aber vor allem, dass wir immer mehr dein Ebenbild widerspiegeln. Das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Heute wollen wir uns mit Offenbarung 13, Vers 14 beschäftigen. Letztes Mal hatten wir eine ausführliche Session, als wir kein Adventsgeschichtsseminar hatten, weil die heutige Folge damals verschwunden ist auf dem Computer, erinnert euch. Da haben wir über die Zeichen gesprochen, vor allem das Feuer vom Himmel, könnt ihr euch erinnern? Wir gehen jetzt direkt zu Vers 14. Wir sind immer noch bei dem Tier aus der Erde und dieses Tier aus der Erde ist, wer oder was? Die USA. Genau. Und wir haben gesagt, die USA mit all ihren Kennzeichen werden etwas tun, was man damals schon gar nicht glauben konnte, jetzt schon mehr, wenn man die Zeichen der Zeit anschaut. Dass es nämlich zusammenarbeiten wird mit dem Vatikan, der durch dieses erste Tier, das Tier aus dem Meer in Offenbarung 13, dargestellt wird. Wir haben gesehen im Vers 13, dass sogar Feuer vom Himmel fallen lässt vor den Menschen. Und wir wollen jetzt Vers 14 anschauen, weil da einige interessante Dinge jetzt hier erwähnt werden. Offenbarung 13, Vers 14. Und es, also dieses Tier aus der ersten Erde, die USA, verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Wenn ihr das lest, so auf den ersten Blick, welche Details sind eurer Meinung nach besonders wichtig und relevant für uns? Oder worauf sollten wir auf jeden Fall jetzt sprechen? Ja. Welche Punkte schreien nach Studium?
Also es verführt.
Genau, das Wort verführen, ja? Okay.
Die Zeichen.
Die Zeichen haben wir vor allem auch in Vers 13 schon gesehen. Ich meine, wir haben über Vers 13 schon gesprochen. Aber das ist jetzt nochmal eine Wiederholung, ja? Das heißt, das, was wir in Vers 13 studiert haben, können wir jetzt quasi mitdenken und mit hineinnehmen in Vers 14. Was noch? Ein großes Standbild steht bei dir?
Ja, ein großes Standbild.
Ein Standbild. Wow. Was hast du für Übersetzung? Ah, okay, gut. Also zumindest steht da ein Bild. Ja? Standbild ist natürlich eine interessante Parallele zu Daniel 3, aber ob es hier wirklich ein Standbild buchstäblich gemeint ist, werden wir gerne sehen. Also es geht um das Bild des Tieres. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? In Offenbarung 13 gibt es nicht nur das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, es gibt auch das Bild des Tieres. Und das soll geformt werden und das Tier aus der Erde hat eine entscheidende Rolle. Warum? Es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass dieses Bild des Tieres geformt werden wird. Werden wir gleich anschauen. Lass uns mal beginnen mit dem Wort verführen. Oder dem Thema Verführung. Welche Bibelstellen fallen euch ein, um das Thema Verführung besser verstehen zu können? Was sagt die Bibel zum Thema Verführung, vielleicht auch im Kontext der Endzeit? Kennt ihr Bibelstellen, die davon sprechen? Was hast du? Genau, weißt du, welches Kapitel das ist? Die Auserwählten, die verführt werden könnten? Matthäus 24, lass mal da aufschlagen. Matthäus 24 handelt ja von der Endzeit. Noch bevor wir zu Vers 24 gehen, schaut mal in Vers 4 und 5. Das allererste, was Jesus sagt über die Endzeit, ist nicht, es wird Kriege geben oder Kriegsgerüchte oder Hungersnöte oder Erdbeben oder Seuchen, sondern das allererste ist was? In Vers 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und weil es ihm so wichtig ist, sagt er im nächsten Vers gleich wieder, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Für Jesus war das das allererste, was sein Jünger gesagt hat, bevor er die ganzen anderen Sachen sagt hat. Er passt auf, habt Acht. Was heißt habt Acht? Seid vorsichtig, seid achtsam, ihr könntet verführt werden. Gleiche Gedanke in Vers 11. Wer wird kommen? Falsche Propheten. Irgendeine Parallele zu Matthäus, zu Offenbarung 13? Genau. Denn das Tier wird auch als der falsche Prophet bezeichnet, haben wir gesagt, durch die Zeichen. Das heißt, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden wie viele verführen? Viele. In Offenbarung 13, wer wird dort in Offenbarung 13 verführt? Viele oder wenige? Viele, quasi die ganze Welt, bis auf eine Ausnahme. Aber so eine Gruppe, die dagegen ist. Ja? Das ist das große Bild von der Offenbarung. Fast die gesamte Welt. Und selbst die, die am Ende nicht verführt sind, stehen in der Gefahr, verführt zu werden. Denn Vers 24 sagt, in Matthäus 24, und ihr seht, dass Jesus dieser Punkt wichtiger ist als die Seuchen und die Hungersnöte, weil das wird öfter wiederholt. Sie können das sehen? Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Jetzt achtet mal darauf. Wer wird auftreten? Falsche Christusse und falsche Propheten. Und werden große Zeichen führen und werden viele verführen. Irgendeine Parallele zu Offenbarung 13? Da haben wir auch große Zeichen, um alle zu verführen. Was haben wir noch für eine Parallele zu Offenbarung 13? Ein falscher Prophet und? Wir haben in Offenbarung 13 auch die Zeichen, nicht wahr, die fallen. Wir haben in Offenbarung 13 auch einen falschen Propheten, ja? Nämlich das Tier aus der Erde. Haben wir denn in Offenbarung 13 auch einen falschen Christus? Ja, genau, der. Der Papst, denn der Papst ist der Antichrist. Offenbarung 13 hat zwei Tiere. Das erste Tier ist das Papsttum, das zweite Tier ist die USA. Das eine ist der Antichrist, das andere ist der falsche Prophet. Die tun Zeichen und Wunder, um die ganze Welt zu verführen. Jesus sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden viele Zeichen tun, um, wenn es möglich ist, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, zumindest eine Erfüllung von Matthäus 24 ist Offenbarung 13. Das gesamte Kapitel Offenbarung 13 ist quasi im Kern hier schon angelegt. Natürlich gibt es auch andere falsche Christusse, die buchstäblich sagen, dass sie Christus sind, ohne Frage. Aber ganz Offenbarung 13 wird quasi von Matthäus 24 schon hier vorgeschattet. Ganz interessant. Also Jesus spricht nicht nur allgemein von Leuten, die durch die australische Wüste rennen und sagen, sie sind Jesus Christus. Ja, gibt ja auch solche Spinner in Anführungsstrichen. Aber Matthäus spricht eben auch von dem, was die Offenbarung dann ausführlich beschreibt, nicht von diesen großen letzten Ereignissen, diesen weltpolitischen Ereignissen, wo eine Welt, Einheitsreligion geschaffen werden soll. Schauen wir gleich noch an. Was noch zur Verführung? Jetzt haben wir Matthäus 24. Kennt ihr noch Texte, die über Verführung sprechen in der Bibel? Ganz am Anfang, da haben wir die Verführung von Adam und Eva durch die Schlange, ja? Schaut mal in Offenbarung 12, da haben wir nämlich die Idee, wer der eigentliche Verführer bei all dem ist. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Was macht das Tier in Offenbarung 13 hier? Verführt alle, die auf Erden wohnen. Wenn Offenbarung 12, Vers 9 sagt, dass der Satan den ganzen Erdkreis verführt und Offenbarung 13 sagt, dass das Tier alle verführt, die auf Erden wohnen, welche Schlussfolgerung können wir dann ziehen? dass das Tier im Auftrag des Satans handelt. Ja? Das Tier tut genau das, was der Satan tut. Ganz genau. Denn der Satan verführt die ganze Erde, das Tier verführt die ganze Erde, das Tier tut das Werk Satans. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja? Okay. Deswegen heißt es ja auch, es redet mit wie ein Drache. Das heißt, die Verführung findet durch die Worte statt, durch das, was es sagt, wie es sich äußert. Und wir wissen, das Reden eines, haben wir schon, glaube ich, besprochen, das Reden eines Tieres sind nicht die Ansprachen des Präsidenten, sondern wenn ein Tier in der Bibel redet, steht das für die Gesetze. Ja, es werden die Gesetze sein, die die Menschen verführen. Gut. Schaut mal mit mir in 2. Thessalonicher 2. Wolltest du das auch sagen? Das ist gut. 2. Thessalonicher 2. Da wird uns etwas über die Verführung, hast auch gesagt, auch ähnlicher Kontext, da geht es um den Menschen der Sünde. Wir lesen mal Vers 9, Vers 3 ist auch schon gut, genau. Den Vers 3 lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, ganz genau. Wir lesen mal Vers 9. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, da geht es um den Antichristen, ja, unter Entfaltung aller was? Lügenhaften Zeichen, Kräfte, Wunder, ja, und aller Verführung der was? Das Wesen von Verführung ist Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit verführt. Das müssen wir wissen. Und Ungerechtigkeit ist was? Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Das ist verführerische Kraft in der Sünde. Das heißt, wenn Jesus uns vor der Verführung warnt, warnt er uns letztendlich eigentlich vor der Sünde. Denn all das, was schlimm an Offenbarung 13 ist, hat alles mit Sünde zu tun. Ja? Falsche Anbetung und so weiter und so fort. Und dann heißt es weiter, wer wird denn verführt? In Vers 10. Die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Muss irgendjemand verloren gehen, ja oder nein? Muss jemand verloren gehen?
Nein.
Ohne Frage. Niemand muss verloren gehen. Wenn jemand verführt wird, dann nur, weil ihm etwas gefehlt hat. Und nicht mal die Wahrheit, sondern die Liebe zur Wahrheit. Das heißt, wenn jemand verführt ist, dann ist es sein eigenes. Man denkt ja immer, naja, der ist verführt, der kann doch nichts dafür. Es stimmt, wenn du verführt bist, kannst du für das, was du am Ende glaubst, nicht so sehr was, weil du bist ja verführt. Aber du kannst was dafür, dass du die Wahrheit nicht geliebt hast. Eva, das Problem von Eva war ja nicht, dass sie, also wie soll ich das sagen? Man kann Eva gar nicht mal so viel dann vorwerfen, dass sie am Ende reingebissen hat, weil als sie erstmal in dem Prozess drin war, hat sie wirklich geglaubt, sie war aufrichtig, sie hat wirklich geglaubt, dass sie jetzt das Richtige tut. Was man ihr vorwerfen muss, ist, dass sie Gott nicht mehr geliebt hat als die Worte der Schlange. Ja? Sie hatte keine Liebe zur Wahrheit. Und das hat dann dazu geführt, dass sie der Schlange geglaubt hat. Und als sie das geglaubt hat, dann waren die nächsten Schritte wieder folgerichtig. Ja? Und das ist der eigentliche Kern. Es geht am Ende um Aufrichtigkeit und um Liebe zur Wahrheit. Vers 12 sagt, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es geht also um die Frage, was mag ich lieber? Mag ich Ungerechtigkeit lieber oder Wahrheit? Es kann nämlich sein, dass ich intellektuell die Wahrheit kenne, aber eigentlich mehr Freude an der Unwahrheit habe. An der Ungerechtigkeit, an der Sünde. Und wenn ich Freude an der Sünde habe, dann werde ich verführt werden. Wenn es möglich ist, dass die Auserwählten verführt werden, das muss ich wissen. Selbst wenn ich die ganze Wahrheit kenne, Offenbarung 13 hoch und runter beten kann, aber ich habe Freude an der Sünde, dann werde ich verführt werden. Denn Liebe zur Wahrheit, wer ist die Wahrheit? Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist Liebe zu Jesus, die uns, am Ende ist es die Liebe zu Gott, die uns eigentlich vor allem bewahrt. Denn Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, nicht wahr? Und so weiter. Liebe ist der Charakter Gottes und der Charakter Gottes auf der Stirn, die Versiegelung. Es ist die echte Liebe zu Gott, die uns vor der Verführung bewahren kann. Ja? Ganz genau, Liebe ist das Gegenteil von Sünde. Ja. Jetzt schauen wir mal noch einen Text an, in 1. Johannes 1, Vers 8. Wer ist es denn so derjenige, der uns am meisten verführt? Genau, manchmal denken wir, es ist der Satan, nicht wahr? Schaut mal 1. Johannes 1, Vers 8. Seid ihr 1. Johannes 1, Vers 8? Wenn wir sagen, dass wir was haben, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer sich also selbst verführt, dem fehlt die Wahrheit. Und warum? Wie kann das passieren, dass man sagt, ich habe keine Sünde? Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt in der Stunde davor, dann wisst ihr. Das ist dieses Beispiel von diesem Calvin French, nicht wahr? Wenn man das Gefühl hat, ich kann so heilig werden, dass ich sozusagen nicht mehr fallen kann. Das ist so eine Idee, die gibt es immer wieder, die kommt immer wieder auf. Das ist ein Trick des Satans. Ja, die Bibel sagt, wir sollen heilig werden, aber Heiligung der Bibel bedeutet immer Abhängigkeit von Gott. Ohne Gott kann ich immer wieder fallen. Ja.
Aber man wartet ja auch davor, ne? Wer sicher steht, der sieht.
Ganz genau, das ist der Punkt. Aber der Satan weiß, es gibt Leute, die wollen gar nicht heilig werden, die hat auf seiner Seite. Aber die unbedingt heilig werden wollen, die musst du auf die andere Seite ziehen, nämlich sagen, jetzt bist du heilig und du kannst nicht mehr nicht heilig sein. Das Problem ist dann nämlich, das kommt immer wieder vor, in allen Jahrhunderten können wir das sehen, dass Leute dann glauben, sie sind so heilig, sie können nicht mehr fallen und alles, was sie jetzt tun, ist richtig. Sie haben keine Sünde. Und das ist so verführerisch, weil man glaubt da an die Heiligung, man glaubt an ganz viele Wahrheiten und jetzt hast du irgendwelche Impulse und denkst, na, das kommt von Gott. Ja? Du verführst dich buchstäblich selbst einfach wegen einer falschen Theologie und rennst in die schlimmsten Dinge rein. Und das ist, was dem Calvin French passiert ist und was jedem von uns passieren kann. Ja. Mhm. Letztendlich schon, ja, aber das ist hier ein wichtiger Punkt, ne?
Also mir hat mein Prediger, der mich getauft hat, hat mir da einen tollen Satz gegeben. Mhm. Er hat gesagt, die Teufel haben sich getroffen und dann kam einer zum Oberteufel und sagte, du, der da, der ist heilig, der ist demütig, ja. Und dann sagt der Teufel zu ihm, geh hin und sag es ihm.
Ja. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wissen, dass jemand, der wahrhaftig heilig ist, sich mal mehr seiner Unwürdigkeit bewusst wird. Ja. Daniel ist ein Beispiel. Ja. Er hat gesagt, wir haben gesündigt. Ja. Je näher du zu Jesus kommst, desto mehr siehst du deine Unwürdigkeit. Je weiter weg du von Jesus bist, desto besser findest du dich. Ja. Und ob du das jetzt am Ende heilig nennst oder einfach nur toll, spielt aus Sicht des Evangeliums nicht so eine große Rolle. 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, Vers 7. Übrigens auch ein interessanter Vers. 1. Johannes 3, Vers 7. Schaut mal, das ist auch für unseren Kontext hier interessant. Und heißt es, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Der Johannes schreibt im hohen Alter immer an die anderen Christen als Kinder, nicht wahr, meine lieben Kinder. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Jetzt sagt er, worum es geht. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Das ist ein unglaublicher Satz. Was heißt das auf Deutsch? Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Es stecken zwei interessante Ideen drin. Welche Ideen stecken da drin? Welche könnt ihr sehen in diesem Satz? Gottes Willen handeln, ja? Ja, genau. Die erste Idee ist, wenn man gerecht ist, habt ihr schon mal die Idee gehört, dass ich bin Sünder, das Kleid Jesu bekleidet, das Kleid der Gerechtigkeit bekleidet mich und es bekleidet mich und ich kann weiter Sünde tun und sündigen, aber da ich ja Jesus angenommen habe, bekleidet mich weiter in das Kleid der Gerechtigkeit und ich bin in Gottes Augen gerecht. Das ist eine ganz gängige Theorie. Und Johannes sagt, lasst euch nicht verführen. Wer ist gerecht? Wer Gerechtigkeit tut. Es stimmt, ich kann nicht alleine gerecht sein. Und es stimmt, ich kann so kommen, wie ich bin, so sündig, wie ich bin. Und Jesus bekleidet mich mit seiner Gerechtigkeit. Aber Jesu Gerechtigkeit ist eine verwandelnde Gerechtigkeit, denn das Wort, das Evangelium ist eine Kraft, etwas, das verändert. Wenn Gott sagt, du bist gerecht, dann kehrt das Wort Gottes nicht leer zurück. Der Gott, der gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, kann sagen, du bist gerecht und dann werden wir auch gerecht. Ja? Und die Idee, ich kann eine Sünde tun und gleichzeitig gerecht sein vor Gott, ist eine sehr populäre Idee. Denn wenn das nämlich so stimmt, dann kann man am Ende nämlich auch sagen, schau her, wenn ich sowieso ja niemals wirklich gerecht sein kann, dann braucht es am Ende, und wenn ich sowieso niemals die 10 Gebote ganz halten kann, hey komm, dann wird Gott auch ein Auge zudrücken, wenn ich jetzt den Sabbat breche. Diese Theorie ist der Vorbau, um am Ende einzuknicken. Nicht wahr? Denn wenn ich in meinem Kopf immer mich einrede, ich kann sowieso nicht gerecht sein und ich kann sowieso nicht Gottes Gebote ganz halten, ich meine, warum soll ich dann am Ende sterben für den Sabbat, wenn ich sowieso die anderen 9 Gebote nicht halten kann? Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel kennt am Ende eine Gruppe von Menschen, die halten Gottes Gebote und haben den Glauben Jesu. Und der Maßstab der Gerechtigkeit wird auch genannt, nämlich der Maßstab der Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern Christi Gerechtigkeit. Und die will er ja in uns leben. Ja, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deswegen sagt die Bibel, lasst euch nicht verführen. Übrigens wisst ihr, dass der Johannes auf dem Antichristen spricht, im gleichen Buch? Der Johannes spricht vom Antichristen, der ausgeht, nicht wahr, und die Welt verführt. Und eine Lehre des Antichristen ist ja, unter anderem, nicht wahr, dass dieses Verständnis von Gerechtigkeit er das so nicht sieht, sondern das Evangelium verdreht hat an diesem Punkt. Jemand hat mal gesagt, dass der Katholizismus spricht zwei Leute an, also zwei Gruppen von Menschen. Diejenigen, die durch Werke gerettet werden wollen und diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Und das ist fast die gesamte Menschheit. Ja. Und die Bibel hat genau das Gegenteil. Wer gerecht ist, der ist. Also wer Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Und Gerechtigkeit üben können wir nur durch die Kraft Gottes. Durch die Kraft Jesu, ohne Frage. Das ist ja das Interessante. Wenn wir sagen, kennt diesen Vers in Philipper, wo es heißt, bewirkt eure Erlösung mit Furcht und Zittern? Schaut mal, das ist ein ganz, ganz toller Vers. Da kann man das schön sehen, was das bedeutet, Gerechtigkeit zu üben. Vers 12 und 13, Philipper 2, Vers 12 und 13. Philipper 2, Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Jetzt pass auf. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ja. Hat jemand noch eine Übersetzung statt verwirklicht? Schafft. Ja, also geht es um was tun, nicht wahr? Schaffen. Also im Englischen, glaube ich, ist work. Ja. Work out your own salvation. Erwirke quasi eine Erlösung. Aber dann steht im nächsten Vers, wer ist es? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also wer soll wirken? Und wir. Ja. Es gibt zwei Irrtümer. Der eine Irrtum ist, schaut, ihr kennt doch dieses Bild von Paulus, der sagt, der Schlange in den Kopf zu treten, oder? Der eine Irrtum ist zu sagen, ich muss der Schlange in den Kopf zertreten. Das schaffe ich nicht. Ja? Gibt nicht die Kraft dazu. Der andere Irrtum ist zu sagen, Gott gibt mir die Kraft und naja, die Kraft ist schon im Bein. Ich war aber die Schlange ist noch nicht tot. Ja, ich muss nichts tun. Ich muss einfach nur warten. Und die Kraft ist ja irgendwie da. Aber ich muss verstehen, dass wenn die Kraft im Bein ist, muss ich auch bewegen. Ich muss die Kraft auch anwenden. Nur dann geht's tot. Ja? Die Kraft kommt von Gott, aber ich muss mit der Kraft kooperieren. Es ist nicht 50-50. Es ist sozusagen nur Gottes ganze Kraft mit meinem Willen kombiniert. Ja? Die Ehre gilt Gott, ja, er tut es. Aber ich muss mitwirken. Deswegen sagt der Text, schafft, dass ihr selig werdet, bewirkt eure Erlösung mit Furcht und Zittern. Tut etwas, aber es ist Gott, der es tut, das Wollen und Vollbringen. Das ist das, was letztendlich der Text meint, wer Gerechtigkeit übt. Woher kommt die Kraft zur Gerechtigkeit? Ja, durch den Glauben natürlich, glaube ich, dass es so ist. Und Gott gibt die Kraft, aber ich muss sie auch üben. Wenn Jesus gesagt hat, steh auf und spring, Hat Gott dem Lahmen die Kraft gegeben, ja oder nein? Aber der muss doch aufspringen.
Was wäre passiert, wenn er jetzt nicht gesprungen wäre?
Dann hätte niemand die Kraft Gottes gesehen. Er hätte Kraft gehabt, die sich nicht gezeigt hätte. Und es hätte ihm nichts genützt. Er hätte dann die Kraft in den Beinen gehabt, aber wenn er nicht gesprungen wäre, wäre er immer noch da gelegen. Und das ist das Interessante, dass wir manchmal sagen, wir müssen gar nichts tun, Gott tut alles und wir liegen immer noch da. Und verstehen nicht, dass wir die Kraft in Anspruch nehmen müssen, die Gott kommt.
Jesus sagt, deine Glaube.
Ganz genau, dein Glaube.
Wenn ich nicht glaube, dann kann ja nicht wirken.
Ja, ganz genau, denn Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Gehen wir noch ganz kurz zu 2. Timotheus 3, Vers 13. 2. Timotheus 3, Vers 13. Und wisst ihr was? Das ist das Interessante. Denn da können wir besser verstehen, wie Verführung funktioniert. Wenn ich verführt bin, dann passiert es manchmal, dass ich zwar theoretisch weiß, dass eine Sache falsch ist, und Gott schenkt mir sogar die Kraft, das nicht zu tun oder das zu überwinden, aber aus irgendeinem Grund möchte ich die Sünde tun. Und obwohl ich die Kraft geschenkt bekommen habe, zu überwinden, überwinde ich nicht, weil ich die Sünde liebe. Jetzt warte schon mal Situationen. Ich kenne solche Situationen, wo ich weiß, Gott könnte mich eigentlich jetzt retten, aber ich liebe die Sünde mehr, ich tue es trotzdem. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob es euch mal gegangen ist, dass Gott also ich weiß aus meiner Erfahrung, oftmals ist es so, dass Gott einen vor einer Sünde warnt. Schon mal so erlebt, dass man plötzlich du bist dabei, etwas zu tun, wo du eigentlich weißt nicht richtig, und plötzlich kommt der Bibelvers in den Sinn oder ein Lied, eine Liedstrophe, und man denkt, meine Güte, doch nicht jetzt, ja? Und das ist der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment ist, wo wir merken, Gott ist eigentlich da, er möchte uns, er zieht ein bisschen an den Zügel und sagt, hey, das ist die falsche Richtung. Und jetzt kommt es darauf an, lasse ich mich lenken oder sage ich, nee, ich will meinen eigenen Weg gehen, weil das trennt dann plötzlich. Natürlich, wenn ich getrennt bin, Gott kommt mir wieder nach und er ruft mich, wo bist du, und ich kann zu ihm zurücklaufen, alles keine Frage. Aber es trennt erstmal. Das Begehen einer bewussten Sünde trennt die Seele von Gott und macht erstmal, dass der Heilige Geist dann still ist. Ja. Aber es gibt diesen Moment davor, wo Gott sagt, da ist die Kraft zu mir winden, die Kraft, die Recht zur rechtzeitigen Hilfe, und die Verführung sagt, ich liebe die Ungerechtigkeit mehr als die Wahrheit, und dann nutze ich die Kraft nicht. Und das ist eigentlich das Tragische an der Sünde, dass wir als Christen sündigen, obwohl wir eigentlich die Kraft haben, es nicht zu tun. Ja. Schauen wir noch einen Text an, in Matthäus 22. Das passt vielleicht ganz gut. Ach so, haben wir gar nicht gelesen. Siehst du, dann sollten wir das noch tun. Genau, 2. Timotheus 3, Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das Interessante ist, es gibt niemanden, der verführt, der nicht auch selbst verführt ist. Das ist eine Kettenreaktion. Genauso wie jemand, der frei ist, anderen hilft, frei zu werden. Wie jemand, der gerecht ist, anderen hilft, gerecht zu werden. Wie jemand, der Liebe erlebt hat, auch anderen hilft, Liebe zu erleben. Ja, das ist ja die christliche Mission. Ist jemand, der verführt ist, versucht auch andere zu verführen. Manchmal denken wir, da gibt es so eine Oberschicht von Leuten, die wissen alles ganz klar und die verführen nur die anderen aus Bosheit. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass eigentlich fast alle auch bis zu einem gewissen Grad wieder aufrichtig innerhalb ihres Systems sind, sozusagen, weil sie auch wieder verführt sind. Weil sie an einer bestimmten Stelle keine Liebe zur Wahrheit haben und weil sie die Sünde lieben und innerhalb dieser Liebe zur Sünde dann versuchen, einigermaßen konsequent zu sein.
Aber es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn du von etwas überzeugt bist, hast du doch einfach diesen Missionsdrang.
Genau, den hast du. Ja, egal.
Und egal, ob es zum Guten oder zum Bösen ist, dieser Missionsdrang ist da.
Der Instinkt ist da. Genau. Und Satan benutzt genau dieselben Instinkte, die Gott geschaffen hat. Ja, er kann nichts Neues schaffen. Alles, was Gott geschaffen hat, pervertiert der Satan. Und diesen Missionsinstinkt, den Gott uns gegeben hat, das weitergeben wollen, den hat der Satan pervertiert dann. Das heißt, eigentlich, wenn ich merke, jemand will mich verführen, sollte ich Mitleid mit ihm haben. Denn er selbst ist verführt. Ja. Manchmal haben wir so die Idee, die Verführer sind die ganz, ganz, also ist so, Jesus hat Mitleid mit Leuten, die verführt sind. Aber jetzt wollte ich erst noch Matthäus 22 mit euch lesen, weil das noch dazu gepasst hat, was wir gerade gesagt haben davor. Matthäus 22, Vers 29. Gleich am Ende angelangt. Matthäus 22, Vers 29. Da steht dasselbe Wort wie verführt sein. Was steht bei euch? Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt euch. Und das griechische Wort ist genau dasselbe wie in Offenbarung, ihr seid verführt. Denn, schau mal, was heißt das Wort verführen eigentlich im Deutschen? Was steckt da drin, welches Wort?
Führen.
Führen, aber nicht in die richtige Richtung, sondern in die falsche. Man hat sich quasi selbst oder von anderen ist man auf einen falschen Weg geführt worden. Und irren bedeutet was? Ich habe mich verirrt, ja, ich habe den Weg nicht gefunden. Deswegen ist es die gleiche Idee. Er sagt mit anderen Worten, ihr seid verführt. Und warum seid ihr verführt? Die Schrift und die Kraft Gottes. Das, was ich sage, wenn ihr wissen würdet, welche Kraft Gott gibt, würdet ihr anders handeln. Und die Kraft Gottes, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine Kraft. Und wir handeln deswegen so oft anders, wir sind deswegen verführt, weil wir die Kraft Gottes nicht kennen. Und die Kraft Gottes ist letztendlich in seinem Wort. Deswegen sagt er, ihr kennt weder das Wort noch die Kraft. Denn ihr kennt zwar die Bibel auswendig, aber ihr wisst nicht, welche Kraft im Wort ist. Ihr wisst zwar alle Texte in der richtigen Reihenfolge, aber ihr habt keine Ahnung, wie sie anzuwenden sind auf unser Leben. Und das kann uns auch passieren. Dass wir wissen, 1844 und die 70 Wochen und das und jenes. Und wir haben keine Ahnung, wie es anzuwenden ist auf unser Leben. Wir machen die gleichen Fehler. Und das wäre tragisch. Das wäre tragisch in meinem Leben, das wäre tragisch in deinem Leben. Weil dann, wir alle haben Angst, nicht wahr, davor, wenn es heißt, oder was heißt Angst, aber wir alle haben diese Sorge, wenn es heißt, dass auch die Auserwählten verführt werden könnten, nicht wahr? Und wir denken, meine Güte, das muss ja überwältigende Verführung sein, nicht wahr? Wer soll das aushalten? Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du die Schrift kennst und die Kraft Gottes, kann der Satan sich auf den Kopf stellen. Aber wenn wir es nicht kennen, dann braucht der Satan gar nicht Feuer vom Himmel fallen lassen, wir sind trotzdem verführt. Ja. Das heißt, was hat Jesus vor der Verführung bewahrt? Er kannte die Schrift und die Kraft Gottes, es steht geschrieben.
Briefe.
Ganz genau. Bevor wir zum Ende kommen, schauen wir noch folgende Textstellen an. Hebräer 3, Vers 10. Da geht es, der Paulus spricht das ist ein Psalm-Zitat hier, das ist Paulus benutzt, im Psalm, also Psalm 95, genau. Hebräer 3, Vers 10. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und das ist interessant, nicht wahr? Sie sind in ihren Herzen in die Irre gegangen, also hat Gott sie dann auch buchstäblich in die Irre gehen lassen. In der Wüste, ja? Gottes Strafen sind oftmals eigentlich nur das Spiegelbild des Herzens. Als die Israeliten gesündigt haben, hat Gott sie in die Knechtschaft geschickt. Warum? Weil vorher ihre Herzen in Knechtschaft waren, ja? Also Gott tut manchmal äußere Umstände in unserem Leben herbeiführen, die uns zeigen, was in unserem Herzen ist. Das heißt nicht, dass jedes Ungemach, was uns passiert, ein Tadel ist von Gott. Versteht mich nicht falsch. Hiob wurde nicht von Gott getadelt. Aber das kann auch sein, ja? Dass bestimmte Umstände, die Gott zulässt, einfach nur eine äußere Reflexion sind von dem, was in unserem Herzen ist. Wir hätten uns viel Leid in unserem Leben ersparen können, nicht wahr? Wenn wir den richtigen Weg gleich von Anfang an gegangen wären. Und das ist die Idee, denn sie sind in ihrem Herzen in die Irre gegangen. Deswegen konnten sie den Weg nach Kanaan nicht finden. Und Gott musste sie in der Wüste sterben lassen. Und sie haben, er sagt, meine Wege nicht erkannt. Das ist die Idee von jemandem, der wandern geht und einfach das Wegschild nicht findet. Den Weg, den Gott weist. Und wer ist der Weg, den Gott weist?
Jesus.
Und dieser Jesus ist der Jesus, der durchs Heiligtum geht. Denn dein Weg, oh Gott, ist im Heiligtum. Und das Heiligtum zeigt, wie ein Sünder mit nichts in der Hand rein werden kann, dass er vor dem Thron Gottes stehen kann. Das ist der Weg. Und diesen Weg haben sie nicht erkannt, obwohl sie das Heiligtum vor der Nase hatten. Sie standen davor, haben das Opfer gerochen, haben das Fleisch gegessen, sie haben es nicht erkannt. Bis auf zwei. Ja? Die haben es erkannt. Die haben gesagt, hey, mit Gottes Kraft können wir diese Feinde überwinden. Darum ging es ja. Kann man den Feind überwinden, ja oder nein? 10 sagen, wäre ja schön, wir freuen uns ja über deinen Idealismus, aber lass uns realistisch sein, wir schaffen es nicht. Lass uns zurück nach Ägypten. 2 sagen, Wir kennen die Schrift, wir kennen die Kraft Gottes. Das Volk hat sich verführen lassen von denen, die Kraft Gottes nicht kannten. Und die beiden, die Kraft Gottes kannten, haben die Kraft Gottes erlebt. Ihr wisst ja die Geschichte von Kaleb. Als er dann 40 Jahre später in das Land Kanaan kommt, sagt er zu Josef, pass mal auf, ich würde gern die Stadt haben mit den größten Riesen überhaupt. Er war schon ein Greis. Ich habe gesagt, ich möchte nicht eine einfache Stadt einnehmen, ich möchte die schwerste Stadt einnehmen, weil ich kenne die Kraft Gottes. Ich möchte Hebron einnehmen, also was später Hebron wurde. Hat er gemacht, hat er bekommen und hat er geschafft. Und das ist die Kraft Gottes. Das ist wahrer Glaube. Ja. Habe ich noch einen Vers? Ja, allerletzter Vers, Matthäus 18. Allerletzter Vers, Matthäus 18. Vers 13. Matthäus 18, Vers 13. 12 und 13. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen. Was ist ein anderes Wort für verirren? Verführt sein. Das ist dasselbe Wort hier im Griechischen. Es ist verführt. Es ist in den falschen Weg geführt quasi. Hat sich selbst verführt. Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Wenn es also wahr ist, dass ich in irgendeiner Sache verführt worden bin, dass ich etwas getan habe, was falsch war, dass ich die Sünde mehr geliebt habe als Gott und ich lasse mich von Jesus finden. Liebt mich Jesus noch? Die Bibel sagt, er liebt diejenigen, die verwirrt sind, die verführt sind und verirrt sind, sogar fast noch ein bisschen mehr als die, die sowieso den geraden Weg gehen. Weil zu denen streckt er sich aus. Er liebt die Menschen fast noch ein bisschen mehr als all die anderen Geschöpfe, die er gemacht hat. Weil sie waren alle verführt, alle auf dem falschen Weg. Und zu ihnen hat er sich ausgestreckt. Und deswegen, wenn das so ist, liebt Gott dann auch die Verführer aus Offenbarung 13? Und möchte er nicht auch manche von denen noch erreichen? Und das müssen wir auch im Blick haben. Denn manchmal sehen wir Offenbarung 13 mal als die Feindbilder, nicht wahr? Als unsere Feinde, auf die wir Acht geben müssen. Mal sehen, was der sagt. Und ja, stimmt, wir sollen auf die Zeichen der Zeit achten. Wir sollen wissen, wo die Prophetie sich erfüllt. Aber wir müssen auch verstehen, Gott liebt diese Menschen. Er hat Mitleid mit ihnen, weil sie verführt sind. Ja. Genau. Gott hat uns niemals den Auftrag gegeben, zu sagen, das sind unsere Feinde. Schau, das sind die, die uns verführen, die uns, werden uns verfolgen. Und vor denen hütet euch. Ja? Sondern wahrer Glaube sagt, die Armen. Ja? Die Armen. Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Wollen wir Gott bitten, dass er in unserem Leben uns ganz neu das bewusst macht, wie wir uns vor der Verführung schützen können und wie wir die Kraft Gottes in Anspruch nehmen können. Das möchte ich mir vornehmen. Willst du es auch vornehmen? Dann lass uns noch zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass dein Wort klar und deutlich zu uns gesprochen hat, dass wir wieder einige interessante Dinge lernen durften und dass wir in unserem Herzen hören durften, was du uns zu sagen hast. Ich möchte dich für mich bitten und für jeden Einzelnen, dass du uns noch wieder die Chance gibst, die Kraft, die du uns jeden Tag neu anbietest, in unserem Leben zu erleben. Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit so oft die Kraft zwar gehabt hätten, aber sie doch aus irgendwelchen Gründen nicht in Anspruch nehmen wollten. Bitte vergib uns, wo wir die Sünde mehr geliebt haben als dich. Und bitte schenk du uns dieses feste Vertrauen, dass du es nur gut mit uns meinst, dass du uns den richtigen Weg führst und dass wir im Glauben vorangehen, auf dich vertrauen und die Kraft, die in dem Bibelwort steckt, den Weg, der du selbst bist, dass wir das in Anspruch nehmen und dann sicher sein dürfen, wirklich sicher sein dürfen, dass wir, solange wir auf dich schauen, wir sicher sind. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem und tiefem Herzen. Amen. Amen. Nächste Woche, das Geheimnis Babylons. Zweite Engelsbotschaft beginnt entdeckt zu werden in der Zeit des Endes. Und wir sprechen dann über das Bild des Tieres, haben wir heute nicht geschafft. Ihr könnt schon ein bisschen vorstudieren. Was ist das Bild des Tieres, eurer Meinung nach? Was sind die Bibeltexte, die man dazu verwenden kann? Bis zur nächsten Woche. Gottes Segen euch. Und guten Nachhauseweg. Amen.